Bayern 2. Grenzenlos hören. Notizbuch Freitagsforum. Die Gesprächsrunde im Notizbuch. Jeden Freitag zwischen 10 und 12.
Man kennt ein Sit-in. Seit den 1960er Jahren benutzt man den Begriff für eine besondere Protestform. Auf Deutsch würde man Sitzblockade sagen. Das Eat-in dagegen will nicht protestieren, sondern eher demonstrieren, nämlich dass gesundes Essen und gesunde Ernährung Spaß machen können. Umso mehr, wenn man gemeinsam kocht und isst. Doch das Eat-in, das heute in München-Rammersdorf mit vielen Kindern und Eltern und Lehrern stattfindet, hat einen weit größeren Rahmen. Es ist Teil der UN-Dekade für nachhaltige Entwicklung. Ein Jahrzehnt, in dem jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt hat. Und 2012 ist es die nachhaltige Ernährung. Genuss und Verantwortung. Oder wie es Bayern formuliert hat, gescheit essen. Die Kinder, die heute in Rammersdorf zusammenkommen, haben das in einem Projekt gelernt. Kühe, Körner und Kakao. Global und fair, macht euch schlau. So heißt es. Unter diesem Motto haben 200 Schulkinder geforscht und Informationen zusammengetragen. Und wie gesagt, dahinter steht die große weltweite Idee einer nachhaltigen Ernährung. In Rammersdorf dagegen, da steht unsere Reporterin Christine Auerbach. Wie schaut's aus? Sind schon Kinder da?
Es sind schon wirklich viele Kinder da. Ich stehe mittendrin. Es sind schon fast alle Schulklassen da. 7 werden es sein. Und die kommen gerade an mit ihren Rucksäcken, mit ihren Sachen, die sie hier kochen werden. Und es ist ein riesiges Gewusel und Gewurla, bis jeder seinen Platz gefunden hat. Ich habe mir aber schon mal 2 rausgegriffen, und zwar die Emma und den Clemens. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Was passiert denn heute hier?
Also wir werden kochen und hier sind lauter Sachen, die sind ausgestellt, die kann man sich dann anschauen. Und wir haben auch, also man kann dann auch das, was wir gekocht haben, eben essen.
Okay, wisst ihr denn schon, an welchem Stand ihr sein werdet?
Wir sind jetzt gerade gegangen bei der Gruppeneinteilung und ich weiß jetzt noch nicht.
Es bleibt also spannend. Es ist auf jeden Fall hier schon ein Grillplatz aufgebaut, dann im Garten, wo wirklich Gemüse und Obst angebaut wird. Da sind schon Tische aufgebaut, wo schon angefangen wird zu schnibbeln. Es wird Spinat, Gnocchi geben. Also ich bin wirklich gespannt. Seid ihr denn das erste Mal hier auf der Jugendfarm?
Nein, wir waren schon mal 5-mal hier.
Und was habt ihr da gemacht?
So ein Projekt. Also wir haben gekocht und gespielt und ja.
Habt ihr gekocht und gespielt? Was habt ihr denn hier schon gekocht, die letzten 5-mal?
Beim ersten Mal haben wir einen Gemüseauflauf gekocht. Und dann haben wir auch schon Crossis, also Schoko-Crossis gemacht. Und
habt ihr, ja, es gibt auch einen Butterstand da hinten. Habt ihr schon mal Butter gemacht?
Ja, das haben wir auch schon. Selber Butter.
Käse auch. Ja, Käse haben wir auch schon gemacht. Was haben wir noch gekocht?
Ja, es fällt uns schon wieder ein, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch den ganzen Vormittag Zeit zum Kochen. Jetzt gehe ich nämlich einen Schritt mal weiter. Da stehen nämlich die Steffi Kreuzinger und die Marion Löwenfeld von Ökoprojekt Mobilspiel, die Leiterin und eine Mitarbeiterin. Die sind die Organisation, die das hier mitorganisiert. Frau Löwenfeld, Sie sind die Leiterin. Was macht denn das Projekt hier so besonders? Ist das was, was nur in München stattfindet, dass man zusammen mit den Schulen kocht, oder ist das was, was vielleicht bayernweit stattfindet?
Wir haben heute ein Eat-In von ca. 30 Eat-Ins, die im Rahmen der Kampagne Gescheit Essen mit Genuss und Verantwortung in Bayern von den Akteuren des Qualitätssiegels Umweltbildung Bayern durchgeführt werden. Allein in München haben wir 5 Aktionen, und damit zeigen die Akteure von Umweltbildung Bayern, das sind Umweltstationen, Umweltbildungseinrichtungen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und kirchliche Einrichtungen und viele andere, wie man die Agenda 21 umsetzen kann und wie man ein nachhaltiges Leben ganz praktisch führen kann, am Beispiel Ernährung.
Okay, Agenda 21 ist jetzt eher so ein Terminus technicus. Wie sah das denn aus die letzten Male? Sie haben sich hier schon 5-mal mit den Kindern getroffen. Was ist da alles passiert?
Jede Klasse war fünfmal hier in der Kinder- und Jugendfarm in Ramersdorf und wir haben gemeinsam Ökoprojekt Mobilspiel und die Kinder- und Jugendfarm Ramersdorf im Rahmen unserer Lernpartnerschaft mit den Kindern gekocht, uns aber auch darüber unterhalten, darüber ausgetauscht, wie eine nachhaltige Ernährung für jeden Einzelnen, für jeden persönlich in seinem eigenen Leben aussehen kann. Also es ging um Milch, Milchprodukte, artgerechte Tierhaltung war da ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Dann ging es um Schokolade, wo wir fairen Handel angeschaut haben, dass die Kakaobauern in Peru auch genügend Geld bekommen durch unser selber eigenen kleinen Beitrag. Es ging um Brot, unser tägliches Lebensmittel, was jeder meist unbedacht verzehrt. Wir haben selber Mehl gemahlen, kleines Brot gebacken im Ofen. Und heute werden alle diese Dinge nochmal wiederholt, sodass es immer wieder um das Thema nachhaltige Ernährung ging. Und jedes Kind, denke ich, dadurch auch wirklich einen ganzen Packen Ideen und Handlungsmöglichkeiten zu nachhaltiger Ernährung mit nach Hause nimmt.
Und wie das dann schmeckt, das werden wir nachher probieren. Ich gehe jetzt mit Emma und Clemens an ihre Station und gebe bis dahin wieder zurück zu Ulrike Ostner ins Funkhaus.
Vielen Dank, Christine Auerbach. Also ich habe mir schon mal gemerkt, auch Schokokrossis können nachhaltig sein. Wir lassen Sie jetzt ein bisschen mithelfen beim Gemüseschnipseln und springen inzwischen noch mal eine Ebene höher. Was hat mein Pausenbrot mit dem Klimawandel zu tun? So könnte man diese Stunde überschreiben. Es geht darum, wie man eben nicht mit jedem Würstchen, das man isst, die Welt ein bisschen mehr zerstört. Doch um sich nachhaltig zu ernähren, der Begriff ist übrigens aus der Forstwirtschaft über die Politik in unser Essen gewandert. Also für nachhaltige Ernährung muss man sich Fragen stellen, bevor man anfängt zu essen.
Haben Kinder die Zutaten geerntet? Ist dafür Regenwald gerodet worden? Ist es Fairtrade oder Bio?
Ist es regional
verändert worden?
Was ist Massentierhaltung?
Wie groß ist der ökologische Fußabdruck?
Fairtrade, Bio, regional. Vor 20 Jahren allerdings hätte fast keiner diese Schlagworte gekannt. Erst das Jahr 1992 ist die Geburtsstunde des nachhaltigen Konsums. Ein Begriff, festgehalten von 172 Staaten auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro, auch UN-Erdgipfel genannt. Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle, dass es am Ende, trotz großer Meinungsverschiedenheiten der Staatschefs, dann doch ein gemeinsames Papier gibt, die Agenda 21. Darin findet sich in Kapitel 4 der Begriff nachhaltiger Konsum. Das Ziel? Konsumgewohnheiten weltweit zu ändern, damit künftige Generationen genauso ihre Bedürfnisse befriedigen können wie jetzige. Die Idee? Die Nachfrage steuert die wirtschaftlichen Strukturen und die beeinflussen die Umwelt und das soziale Gefüge. Also kann der Einzelne durch sein Verhalten alles ändern.
Die Politik legt vor, der Verbraucher folgt.
In Deutschland entsteht in fast jeder Gemeinde, und sei sie noch so klein, eine lokale Agenda 21, die globale Agenda mit Leben füllen soll. Nirgendwo wird versucht, die Agenda so breitflächig umzusetzen wie in Deutschland. Außerdem schließen sich deutsche Initiativen zusammen zum Forum Umwelt und Entwicklung. Der Verbraucher soll informiert werden, wie er sein Leben ändern kann. 5 Jahre später, 1997. Keine gute Bilanz auf dem 2. internationalen Nachhaltigkeitsgipfel in New York. Die Staatschefs haben wenig unternommen, mehr an die Bürger appelliert. Und es gibt Lücken in der Agenda 21, soziale Gerechtigkeit und Armut. Während die Nachhaltigkeitsinitiative auf internationaler Ebene stagniert, scheint sie in Deutschland voranzukommen. 1998 mit der rot-grünen Regierung wird es zu einem Top-Thema. Die damalige Bundesverbraucherministerin Renate Künast von den Grünen bezeichnet 2001 als entscheidendes Jahr in der Agrarwende. Deutschland bekommt das achteckige Bio-Siegel, auch salopp bezeichnet als Künast-Siegel. Das soll garantieren,
die artgerechte Tierhaltung, dass Medikamente in Zukunft nicht einfach prophylaktisch durch den Stall gestreut werden, sondern dass sie nur bei Krankheit gegeben werden. Dieses Qualitätszeichen steht für Produkte aus der Region und, sage Ihnen, die Verbraucher werden in Zukunft über die Qualität und über das Konsumverhalten entscheiden, weil wir ihnen die Information geben.
Damit soll der ökologische Landbau gefördert werden. Bio ist in Deutschland nicht mehr nur was für Ökos, sondern wird zum Lifestyle. Damit lassen sich Geschäfte machen. Aldi beispielsweise geht in die Bio-Offensive. Andere Discounter folgen.
Der Verbraucher ändert seinen Konsum, stellt um auf Bio. Und die Politik einigt sich nur mühsam oder gar nicht.
Auch nach 10 Jahren, Bilanz mittelmäßig. In Johannesburg treffen sich 2002 die Staatschefs zum Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung. Viele Länder nehmen das zum Anlass, die Umweltkonventionen, die schon in Rio beschlossen worden waren, zu ratifizieren. Beispielsweise das Kyoto-Protokoll. Auf Bundesebene entsteht der Rat für nachhaltige Entwicklung, der ein Projekt Nachhaltiger Warenkorb startet, um Verbraucher zu beraten. Die Bundesregierung verabschiedet noch im selben Jahr die nationale Nachhaltigkeitsstrategie, um gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Beispielsweise mehr Schienenverkehr, weniger Emissionen, Energiesparen. Außerdem starten die Verbraucherzentralen Aufklärungsprojekte, die den Konsumenten zu einer neuen Denk-, Konsum- und auch Ernährungsweise bringen sollen.
Ein Beitrag von Katharina Hübel war das. Im Großen bemühen sich die Staaten um Nachhaltigkeit. Nächste Woche beginnt wieder beim Erdgipfel Rio 20 plus, beziehungsweise plus 20, so rum heißt es, Erdgipfel Rio plus 20, also 20 Jahre nach dem legendären Gipfeltreffen 1992. Und im Kleinen stellen wir ein Projekt vor, in dem Schulkinder sich schlau gemacht haben, wie man sein Essen wählt, sodass einem nicht jeder Bissen vor schlechtem Gewissen im Halse stecken bleibt. Nachhaltig essen. Erste Eindrücke vom Eat-In mit Schulkindern in München-Ramersdorf haben wir schon bekommen. Aber hinter dem puren Genuss, den Gemüse aus der Region, Fleisch aus artgerechter Tierhaltung oder Obst aus biologischer Landwirtschaft bieten, da steckt ja mehr. Sogar mehr als eine Idee. Eine globale Aufgabe. Deshalb werden Projekte aufgelegt, die die Ideen nachhaltiger Ernährung schon in den Grundschulen an die Kinder herantragen. Aber nützt das langfristig was? Gescheit essen mit Genuss und Verantwortung. Das Notizbuch Freitagsforum mit Sibylle Giel und ihren Gästen live vom Eat-In auf der Kinder- und Jugendfarm im Osten von München.
Ja, und Ulrike Ostner, ich sitze hier mitten im Trubel der Vorbereitungen für das große Abschlussessen. Davon haben wir ja schon eine ganze Menge jetzt gehört. Wir sitzen heute ungewohnterweise hier im Stuhlkreis, haben ein kleines Publikum von Projektmitarbeiterinnen, die uns zuhören und sitzen hier sehr, sehr nett. Die Fenster sind offen in den Garten, da hört man die Kinder ein bisschen, die heftigen Vorbereitungen sind. Christine Auerbach hat ja davon schon eine ganze Menge erzählt. Und zu meiner Linken sitzt die Grundschullehrerin Silke Wiesholler. Zwei von ihren Kindern, Clemens und Emma, haben wir auch schon gehört. Sie hat mit ihrer 3. Klasse nämlich dieses Projekt begleitet und mitgemacht, war an 5 Vormittagen hier. Sagen Sie, Frau Wiesholler, sind Ihre Kinder jetzt schlauer?
Schlauer auf jeden Fall dahingehend, dass sie gemeinsam an jedem Projektvormittag hier in einer großen Gruppe gekocht haben und sehr, sehr gesund gekocht haben auch. Und es ihnen auch wirklich jedes Mal sehr gut geschmeckt hat, dieses gesunde Essen. Und gleichzeitig haben sie nebenbei ganz viel gelernt, was sie vielleicht noch gar nicht so formulieren können, aber wo ich ganz sicher bin, dass das nachhaltig bei ihnen Eindruck hinterlassen hat.
Dazu gleich noch mehr und ganz herzlich willkommen auch Johanna Heigl. Sie ist Bäuerin, Mutter von 3 großen Buben. Und Sie gehen regelmäßig in Schulen mit dem Projekt Landfrauen machen Schule, haben also jetzt mit dem Projekt hier nichts zu tun. Ich habe bewusst noch jemanden dazu gesucht, damit wir jetzt nicht nur hier so lauter Projektleute haben, sondern Sie machen ein anderes Projekt. Warum ist Ihnen das so wichtig, Frau Heigl, dass Sie in Schulen gehen?
Wir wollen einfach die Kinder diese Landwirtschaft, so wie sie heute ist, das ist ja nicht mehr die Landwirtschaft, dieser Idealismus, den sehr viele ja im Kopf haben, eben aus noch alten Büchern, sondern es ist moderner geworden, es hat sich spezialisiert. Die Bäuerin läuft nicht mehr nur in Gummistiefeln und Kopftuch rum, wie es eben bei vielen Kindern so vermutet wird. Und dieses Bild, dass es sich einfach was geändert hat, das wollen wir den Kindern da wieder näher bringen. Und ganz, ganz wichtig ist mir dabei, dass die auch wieder wissen, wo die Grundnahrungsmittel herkommen. Denn viele Kinder haben ja keine Ahnung mehr, die meinen dann, das kann man im Supermarkt alles kaufen, wunderbar, die Kuh ist lila und das vermitteln wir eben seit 2001 mit unserem Projekt Landfrauen machen Schule, dass da einfach ein bisschen aufgeräumt wird mit den alten Klischees und da wieder ein bisschen frischer Wind und für die Landwirtschaft wieder ein Verständnis und auch ein bisschen Werbung reinkommt.
Da frage ich auch gleich noch nach mit den lila Kühen. Und bei uns im Stuhlkreis zu meiner Rechten sitzt der Schirmherr der Aktion hier, Dr. Karl von Körber, Leiter der Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung an der TU München, Wein Stefan, Verfasser von Büchern wie so schönen, mit so schönen Titeln wie Nachhaltig genießen. Und Sie haben auch eine Ausstellung vorbereitet, die an Schulen gegangen ist, auch rund um dieses Thema nachhaltige Ernährung. Jetzt heißt das Ganze hier mit Verantwortung genießen. Was heißt mit Verantwortung genießen?
Ja, es geht uns darum, dass die Ernährung ja etwas sehr Genussvolles ist und viele allmählich schon schlechtes Gewissen kriegen, wenn sie von all den Problemen auf der Welt hören, vom Klimawandel, von dem großen Hunger auf der Welt, wo gerade viele Kinder auch unterernährt sind und dann sich gar nicht mehr trauen, irgendwas zu essen und so verwirrt sind, dass sie dann vielleicht überhaupt nichts mehr aufnehmen und so weitermachen wie bisher. Darum geht es uns jetzt von der Wissenschaft her, die Vorgaben so zu machen, was ist wichtig, worauf kommt es an, aber auch wie kann es gelöst werden, welche praktischen Tipps kann man für die Praxis geben. Insofern haben wir schon vor etwa 2 Jahren eine Ausstellung gemacht, zusammen mit dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die auch den Titel Nachhaltige Ernährung und Essen mit Genuss und Verantwortung als Motto trägt. Dieses Motto ist jetzt auch Name der bayernweiten Kampagne, die wiederum vom Ministerium für Umwelt und Gesundheit mitgetragen wird und von allen Bildungsträgern hier in Bayern.
Also da sind ganz, ganz viele Akteure. Wir müssen jetzt wirklich sagen, von den Vereinten Nationen letztendlich, die den Anstoß geben, bis hier nach Bayern. Da sind viele Staatsministerien dabei. Aber lassen Sie uns doch das Ganze plastisch machen. Lassen Sie uns auf die Kinder gucken, die jetzt auch da draußen rumwuseln und schwer in Vorbereitungen sind. Was ist da das Wichtigste, frage ich jetzt die Lehrerin vielleicht, wenn man jetzt so einen abstrakten Gedanken wie nachhaltig genießen Kindern klar machen will. Wo ziehen Sie da den ersten Faden raus?
Also vor allen Dingen in der gemeinsamen Aktion. Also, dass wir hier hergegangen sind und gemeinsam die einzelnen Teilbereiche auch wirklich gefühlt, gesehen, geschmeckt und gehandelt haben. Also den ganzen Vormittag mit natürlich mit kleinen Unterbrechungen, mit Spielen draußen und mit den einigen Vorträgen, die wir auch gehört haben, aber kleinen Vorträgen, sodass die Kinder auch ein wenig Hintergrundwissen bekommen haben. Aber vor allen Dingen immer alles, was wir gehört haben, sei es ein filmisch oder sei es als Präsentation, haben wir handelnd nachgearbeitet. Und das war entscheidend für die Kinder.
Herr von Körber, wenn Sie jetzt die drei wichtigsten Punkte nennen würden, was Ihnen ganz, ganz wichtig ist, dass die Kinder wirklich nach Hause tragen und letztendlich dann ja, ihr ganzes Leben wird dann diese drei Grundgedanken Sie vielleicht begleiten und Sie zu guten Erwachsenen machen.
Ja. Also im Vordergrund, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen im Bereich Ernährung, ist sicherlich die Frage, wie viel tierische Lebensmittel nehmen wir in den Speiseplan auf. Es ist sicherlich für die Umwelt, aber auch für die Gerechtigkeit in der Welt, also gegen den Welthunger und auch für unsere eigene Gesundheit besser, pflanzliche Lebensmittel in den Vordergrund zu stellen und tierische Lebensmittel wie Fleisch und Wurst als Beilage vielleicht gelegentlich zu essen, so wie wir früher den Sonntagsbraten kannten, aber nicht jeden Tag Fleisch gegessen haben und Milch und Milchprodukte sicherlich auch als gute Ergänzung. Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist, möglichst aus ökologischer Erzeugung die Lebensmittel zu beziehen. Das hat für die Umwelt, aber auch für die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern Vorteile. Und auch möglichst frische Grundnahrungsmittel zu nehmen und nicht Fertigprodukte wie Pommes und Ketchup, sondern wirklich selber die Kunst der Nahrungszubereitung zu beherrschen und auch zu genießen. Schließlich auch wichtig, möglichst Lebensmittel aus der Region zu beziehen, dass nicht so weite Transportwege sind und auch entsprechend der Jahreszeit. Für die Welternährung ist wichtig, wenn wir Produkte aus Ländern des Südens oder sogenannten Entwicklungsländern einkaufen, die dann aus fairem Handel, darum finde ich das Motto global und fair für diese Aktion hier auch ganz vorbildlich.
Kann ich Kinder für die dritte Welt interessieren?
Also das war jetzt gerade ganz interessant, was Sie gesagt haben, weil eigentlich alle Projekttage das, was Sie jetzt umfassend gesagt haben, versucht haben, uns nahezubringen. Wenn ich jetzt an diesen einen Projekttag denke, von der Kakaobohne zur Schokolade, die Kinder haben einen Einblick erhalten in das Leben der Kakaobauern und haben auch versucht nachzuvollziehen, indem sie es nachgespielt haben, wie deren Situation ist und haben ein Theaterstück entworfen, wie es dazu kommen kann, dass diese Bauern fair bezahlt werden. Und die haben ein kleines Theaterstück wirklich szenisch dargestellt und haben sich das wirklich gut gemerkt und sprechen auch heute noch davon.
Was kam da vor im Theaterstück? Erzählen Sie mal.
So, wenn ich mich jetzt, ich hoffe, ich kriege noch alles zusammen. Es sind 2 Kinder, die Urlaub machen in Brasilien. Und dort sich mit anderen Kindern, andere Kinder kennenlernen, die Kakaobauern sind, die Kinder, und die dort auch mitarbeiten müssen. Und das haben sie dann diesen Kindern aus diesen Urlaubskindern erzählt, wie das dort abläuft und wie es eigentlich ungerecht ist teilweise ist. Und diese beiden Kinder haben das dann, diese Urlaubskinder haben das dann wieder mit nach Hause gebracht, diese Information. Und das war das Theaterstück. Das hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht.
Das ist natürlich toll. Frau Heigl, wenn Sie in Schulen gehen, was erleben Sie dabei? Wenn ich auf die Schulszene in Anführungszeichen gucke als Nichtlehrerin, habe ich immer so den Eindruck, auf der einen Seite passieren ganz viele wunderbare Sachen, so wie das Projekt, in dem wir jetzt mittendrin hier auch sitzen. Oder wenn Sie in Schulen gehen, ist es natürlich auch eine tolle Sache. Und gleichzeitig hat man manchmal den Eindruck, Kinder interessieren sich gar nicht mehr für die Tatsache, wie Lebensmittel hergestellt werden, wissen gar nichts. Sie haben vorhin schon von zwei Klischees gesprochen. Das eine ist die lederne Kuh und das andere ist die Bäuerin mit dem Kopftuch und den Gummistiefeln. Beides entspricht nicht mehr der Realität oder nicht der Realität. Was treffen Sie an in den Schulen?
Das ist also ganz unterschiedlich, aber ich muss sagen, wir haben das Projekt ja spezialisiert auf die 1. bis 4. Klasse, weil man die Kinder einfach da wirklich am besten erreichen kann. Und es ist so, die Kinder sind unheimlich interessiert. Also das kann man nicht sagen, dass die da kein Interesse haben, weil die sind ja von Haus aus wissensdurstig. Und ich habe ja immer diese tolle Sonderstellung, dass ich ja nur an 2 Stunden Schulstunden komme, da kein Notenzwang oder irgendwie ein Wissensquiz herrscht oder sonst irgendwas. Ich bin was Besonderes, weil ich eben vom Bauernhof komme, aus der Praxis sprechen kann, die Kinder sich das Thema vorher raussuchen dürfen. Also wir haben die ganzen Grundnahrungsmittel, angefangen mit der Milch, über Getreide, Gemüse, Kartoffel, alles, was uns halt so auf dem Bauernhof so täglich, was wir da so erleben. Und die Kinder sind wahnsinnig interessiert. Und ich denke mir immer, ich habe da schon mal ein großes Ziel erreicht, wenn ich eines der Kinder wirklich ansprechen kann. Und das ist so. Und am Schluss sind eigentlich immer alle begeistert, selbst die Lehrer, die das machen. Und dieses Projekt von uns, das besteht ja aus 3 Teilen. Also das ist diese Theorie, die man mit den Kindern macht, dass die eben so diese Grundlagen haben. Und dann koche ich auch mit den Kindern. Also sprich, je nach Schulküche oder Klassenzimmer, was halt da gerade zur Verfügung steht. Und der schönste Teil für die Kinder ist dann der Teil auf dem Bauernhof. Wir laden die Kinder zu uns auf dem Bauernhof ein und die können dann wirklich alles von Grund auf erforschen, wie sie vorher so schön gesagt haben, also mit Augen, Sinnen, Ohren, mit allem. Und also ich habe noch bis jetzt kein Kind erlebt, das wirklich nicht begeistert gewesen wäre.
Was erzählen die Kinder danach, wenn sie mit ihnen sprechen?
Also meistens sind es einfach nur froh oder ganz toll sind natürlich Tiere, wenn man hat, das ist klar, das ist immer das A und O. Und einfach diesen Kontakt einmal wieder spüren dürfen zu den Tieren, die Tiere füttern dürfen, anlangen dürfen, oder gerade wenn wir das Thema Milch haben, die dürfen dann auch melken, das ja gar nicht so einfach ist. Und ich meistens an der Schule dann Dings dabei habe, also ein Gummialter oder was, da wo sie sich vorher schon mal probieren dürfen. Und es ist, die sind wirklich einfach begeistert.
Das gibt
und
auch das viel Gelächter, schön. Das Gummialter wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, genau. Und es ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Gell? Aber es ist immer interessant, was dabei rauskommt.
Jetzt haben Sie gerade von der Schule erzählt und haben auch erzählt, dass wenn die Kinder zu Ihnen auf den Bauernhof kommen, dass natürlich die Tiere die ganz besondere Attraktion sind. Wir sind ja hier auf der Kinder- und Jugendfarm Ramersdorf und unsere sozusagen Außenreporterin, Christine Auerbach, steht inmitten von Kindern. Sie müssen sich das so vorstellen, hier sind 7 Kochstationen aufgebaut. Und da bereiten die Kinder eben das Essen vor, das große Mittagessen. Und auf dieser schönen Kinder- und Jugendfarm in Ramersdorf gibt es nämlich auch Tiere. Hier gibt es auch Ziegen und hier gibt es Enten und andere Tiere und Hasen. Ich kriege gerade eingeflüstert vom Publikum Hasen. Jetzt habe ich aber keine Tiere mehr vergessen, oder? Noch was? Und Hühner gibt es auch, die Hühner habe ich noch vergessen. Und Christine Auerbach steht aber jetzt nicht mitten in den Hühnern, sondern, Christine?
Ich stehe mitten im Schnittlauch eigentlich, und zwar mitten im Kräuter- und Gemüsegarten, weil hier wird nämlich geschnibbelt. Deswegen setze ich mich jetzt einfach mal zwischen eine Gruppe von Jungs. Revers, du rubbelst hier schon eine große weiße Knolle. Was ist denn das?
Das ist eine Selle. Sellerie.
Sellerie, okay. Ihr habt das jetzt vorher hier schon geschält. Ihr seid mit großen Messern unterwegs, um die Knolle zu schälen. Und dann wird sie gerieben. Was wird denn das am Ende?
Rohkostsalat.
Rohkostsalat. Das hört sich jetzt nicht so an, als ob man das wirklich als sein Lieblingsessen hat. Magst du denn gerne Gemüse?
Ja.
Ja?
Hey, guck mal.
Was ist euer Lieblingsgemüse?
Eigentlich esse ich fast alles, aber ich mag nicht Zucchini.
Zucchini magst du nicht. Okay, die sind hier jetzt auch nicht da, die sehe ich auch nicht. Wenn ihr seid ja nicht das erste Mal hier. Ihr wart ja schon ein paar Mal auf der Kinder- und Jugendfarm. Was habt ihr denn da schon alles gemacht?
Zum ersten Mal haben wir
über was, Kühe.
David, der hilft ein bisschen mit. Was habt ihr hier schon gemacht?
Über Kühe haben wir Milchprodukte gemacht. Da haben wir Frischkäse und Butter hergestellt, selbst gemacht.
Frischkäse und Butter. Kocht ihr denn zu Hause auch mit euren Eltern zusammen?
Ja. Ja.
Was gibt's da meistens?
Gemüse, zum Beispiel chinesisches Essen, also mit Gemüse und ja, was immer mit Gemüse.
Immer mit Gemüse, bei dir auch, David?
Nein, Nudeln dauernd, ich bin Italiener.
Ah, okay, aber es ist wenigstens eine Soße dabei.
Ja, immer.
Was gibt's bei dir?
Bei mir essen wir immer türkisches Essen, so mit Gemüse und so.
Das hört sich ja jetzt alles schon ganz gesund an. Habt ihr denn euren Eltern auch was lernen können von den Sachen, die ihr hier gelernt habt?
Ja.
Ja.
Einstimmig ja. Was habt ihr denen denn noch zeigen können?
Also ich und meine Mutter machen dann noch ein selber Butter und Brot.
Selber Butter und Brot. Wahnsinn. Habt ihr das jetzt nach dem Workshop hier gelernt oder habt ihr das vorher auch schon gemacht?
Das haben wir hier gelernt. Also wir haben einen Zettel bekommen. Und da haben wir es gelernt. Also da steht alles, was sie dazu brauchen.
Melanie.
Und David, hast du deinen Eltern auch mal was mitgebracht, dass die Pastasoße ein bisschen anders wird?
Eigentlich nicht.
Okay, dann schauen wir mal weiter, weil es gibt nämlich noch eine zweite Station hier. Werden nämlich schon Gemüse, gelbe Rüben gerubbelt von der Vanessa. Du bist ja rubbelst ja schon ein Wolf.
Ein Wolf, ja, sozusagen.
Du hast schon die Schüssel ziemlich voll. Magst du denn gerne gelbe Rüben?
Ja, schon, weil die schmecken halt lecker und die sind auch gesund und so.
Okay, lass mal probieren. Ich fasse jetzt mal kurz rein in den Topf, wenn du mir das erlaubst. Ich probiere jetzt mal die schon geriebenen gelbe Rüben. Die sind sehr frisch.
Ja.
Oder? Was würdest du sagen?
Ja, ich finde sie auch sehr frisch, weil die wurden auch jetzt vorhin gewaschen halt, ganz in ganz kaltem Wasser. Und das hat halt auch viel Spaß gemacht und so. Ja.
Okay. Ist das denn was du daheim auch machst? Hilfst du mit beim Kochen?
Ja, schon. Weil das macht mir halt Spaß. Das Kochen.
Das Kochen macht Spaß. Was macht dir da am meisten Spaß?
Alles eigentlich. Ja. Weil einmal habe ich Götterspeise ganz alleine auch gekocht.
Götterspeise?
Ja.
Okay, da sind jetzt keine gelben Rüben drinnen, aber kann man ja mal wechseln, oder?
Manchmal habe ich auch, ja, weil manchmal habe ich auch Suppe gekocht, da waren auch gelbe Rüben drin und so.
Jetzt kocht ihr ja nicht nur für euch heute, sondern später kommen auch noch die ganzen Eltern mit zum Essen. Kommen deine Eltern auch?
Nein, weil sie müssen arbeiten. Aber später kommt meine Oma zum Hort, weil wir haben da so eine Feier.
Okay, dann schaue ich noch mal weiter. Es gibt nämlich hier auch noch Kohlrabi. Das ist auch ein Gemüse, das gar nicht so leicht zu verarbeiten ist. Deswegen setze ich mich jetzt mal zur Cheval. Oh, du hast ja sogar einen Arm eingebunden, aber es geht trotzdem. Mit der anderen Hand kannst du den Kohlrabi reiben.
Ja.
Was ist denn dein Lieblingsgemüse?
Brokkoli.
Brokkoli?
Ja. Und... also vieles, Radieschen auch. Ich habe schon sehr vieles.
Kochst du denn mit deinen Eltern zu Hause?
Manchmal.
Okay, also wir sind hier jetzt auf jeden Fall gerade am Fertigwerden. Es werden noch die letzten Gemüse geschnibbelt und dann werden sie in einer Maschine ganz klein gehäckselt. Soll ja auch für alle reichen. Ich mache mich jetzt weiter auf den Weg durch den Garten und suche mir noch eine andere Station aus. Und in der Zwischenzeit gebe ich wieder rein zu Sibylle Giel.
Wunderbar, danke Christine Auerbach, das klingt ja alles wahnsinnig gesund. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, immer wenn ich mit Kindern spreche, dann wollen die doch eigentlich Pommes und Ketchup. Mein heißgeliebtes Patenkind mag am liebsten zwar Nudeln, aber dann doch immer mit dem fertigen Pesto. Was verändert so ein Projekt? Jetzt schaue ich natürlich wieder die Lehrerin an, Frau Wiesholler. Was hat sich verändert bei Ihren Schülern und Schülerinnen? Haben die immer schon so wahnsinnig gerne gelbe Rüben geraspelt und Kohlrabi dazu?
Jetzt kann ich nur für meine Klasse sprechen in dem Fall. Also das hat sich dahingehend geändert, dass sie wirklich auch einige von den Rezepten, wie Sie vorhin gesagt haben, zu Hause nachgekocht haben und vor allen Dingen festgestellt haben, und das war vor allen Dingen ja hier die Erfahrung bei dem Projekt, wie lecker das schmeckt. Das ist eben das Besondere gewesen. Wir haben zum Beispiel draußen über dem offenen Feuer einen Gemüseeintopf zubereitet, wie bei Asterix und Obelix. Und das waren die Kinder Feuer und Flamme. Und es hat ihnen natürlich in dieser Runde super geschmeckt. Und diese Erfahrung einfach, dass ein gesundes, in Anführungsstrichen, Essen auch wirklich gut schmecken kann, diese Erfahrung haben sie hier vor allen Dingen gemacht. Das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt keine Pommes mehr essen. Und ich glaube aber auch nicht, dass das der Sinn des Projekts ist, sondern einfach ein Bewusstsein zu schaffen, auch für die andere Seite. Und ich glaube, das ist dem Projekt auf jeden Fall gelungen.
Weil wir nochmal bei den Tischgewohnheiten sind. Frau Heigl, Sie sind Mutter von drei Buben, zwar mittlerweile schon groß, 18, 21 und 23.
Genau.
Aber wie war das, wenn Sie jetzt sagen, bei uns gibt es nur noch zweimal in der Woche Fleisch, einmal in der Woche Fleisch?
Also das ist natürlich bei uns auf dem Hof ein bisschen schwieriger, weil wir ja eine ganz andere Arbeit haben. Wir haben ja keine leichte Büroarbeit oder was, und die Männer brauchen einfach, sage ich immer, eine gesunde Grundlage. Das ist schon da. Aber ich versuche es wirklich, oder das mache ich auch heute noch, dass ich einfach sage, dreimal, viermal in der Woche Fleisch, das muss es muss genügen. Und dann lasse ich mich auch nicht abbringen davon, weil sicher ist es so, dass die Mehlspeise für meine Männer dann nur eine Nachspeise ist. Aber ich versuche einfach, dass ich dann vorher eine kräftige Suppe mache oder so, und da hat sich auch noch keiner beschwert. Und ich denke mir, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach das Vorleben und das sich nicht abbringen lassen. Das ist ja überall noch so. Wenn ich als Eltern meine Kinder das vorlebe, wie ich esse, dann werden die Kinder das genauso machen. Und da haben wir halt inzwischen große, große Defizite, leider. Und da stehe ich ja als Hauswirtschafterin ganz dahinter, das kann ich auch vielleicht ein bisschen altmodisch sein, weiß ich nicht, aber ich stehe wirklich dazu, dass ich sage, das ist sowas von wichtig, dass man das zu Hause vermittelt. Das ist ein Kulturgut. Uns geht so viel verloren. Und die Kinder machen das nach. Und ich kann mich ganz gut daran erinnern, wie ich ein kleines Mädel war. Bei uns hat es sehr viel Rindfleisch gegeben, weil wir eben Kühe gehabt haben. Und das war so. Man hat das Geld auch nicht gehabt. Das hat das Angebot nicht gegeben wie jetzt. Und ich habe es gehasst. Ich habe kein gekochtes Rindfleisch nicht mehr und kein Gulasch. Und jetzt, so im Laufe der Zeit, kommt das einfach alles wieder nach. Und ich denke mal, wenn man die Kinder eben packt an der Nase und die den Geschmack dafür entwickeln, für bestimmte Sachen, und dann klappt es. Dann geht es, die kommen schon wieder drauf. Meine Kinder essen auch mal eine Fertigpizza, aber ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, weil ich ja weiß, dass der Ausgleich einfach da ist. Aber das ist ganz normal, dass die auf sowas gingen, dass die einmal auf den Döner gingen oder irgendwas. Nur, ich muss halt einfach schauen, denke ich mir, verantwortungsbewusst, auch als Mama, dass ich da dahinter stehe, dass dann der Ausgleich da ist.
Jetzt hat die Frau Heigl gerade gesagt, Vorbild sein. Jetzt schaue ich Sie an, Herr von Körber. Wie ziehe ich denn so den ersten Faden raus? Sie sind ja auch Ökotrophologe, beschäftigen sich also viel mit dem Thema Ernährung. Wie ziehe ich den ersten Faden raus, wenn jemand seine Ernährung umstellen will, wenn eine Familie Ernährung umstellen will, um ihren hehren Kriterien zu entsprechen, das heißt, sich einesteils gesund zu ernähren, aber eben nicht nur an den eigenen Körper zu denken, sondern auch zu sagen, ich will mit meinem Ernährungsstil quasi auch Politik machen, das heißt, ich ernähre mich auch so, dass es für die ganze Welt gut ist, für die nächsten Generationen gut ist, aber auch heute schon für eine gerechte Welt steht. Ja, ich glaub, schön viel, was man da auf den Teller packt.
Es ist schon viel Ansprüche, aber ich denke, die Mischung macht es, dass man von verschiedenen Seiten rankommt. Einerseits die Erfahrung zu machen, dass es wirklich total lecker schmeckt und einem überhaupt nichts fehlt, wenn man so eine Art von Küche macht. Und das höre ich jetzt ja aus dem Projekt und nehme ich hier auch wahr, dass es den Kindern Spaß macht und auch schmeckt. Aber eben die andere Seite auch sehen, was bewirken wir mit unserem Einkauf, mit unserem Ernährungsstil? Was bewirken wir für andere Kinder, zum Beispiel die in Kakaoplantagen, zum Teil in Sklavenhaltung arbeiten müssen und keinen Lohn dafür kriegen und auch keine Schule besuchen können. Ja? Was bewirkt das für die? Oder was machen wir fürs Klima? Oder was machen wir für die für den Boden in der Landwirtschaft oder auch für die kleinen Lebewesen, die Pflanzen, also die Artenvielfalt zu erhalten. Also alles das sind ja Themen, die uns beschäftigen neben unserer eigenen Gesundheit. Also ich denke, die Argumente ist das eine, aber der Zugang übers praktische Tun, die Lust, die Begeisterung und den Geschmack dabei. Deswegen haben wir unser Buch ja auch nachhaltig genießen genannt, wo wirklich die Brücke vom Genuss zur Nachhaltigkeit, zur Verantwortung schließen wollen.
Haben Sie eigentlich irgendein Lieblingsrezept, wo Sie sagen können, das wäre so ein Verführungsrezept für jemanden, der damit erst anfangen will, der bislang sich über seine Ernährung keine großartigen Gedanken gemacht hat?
Gut, also in dem Buch hat der Mitautor, der Chefkoch der Klinik Buchinger am Bodensee ist, hat er ganz leckere Sachen gemacht, die aber nicht jetzt das ganze Jahr über gleich sind, sondern eben nach Jahreszeit. Also jetzt im Moment ist dann zum Beispiel Spargelzeit. Also man kann aus Spargel nicht nur das Typische mit Butter und Kartoffeln machen, man kann auch frische Salate aus Spargel machen, die super lecker sind. Man kann verschiedene Hülsenfrüchte einbeziehen, die fast schon aus dem Bewusstsein rausgekommen sind. Aber unsere Großeltern können uns vielleicht noch einen Tipp geben, was man mit Hülsenfrüchten, zum Beispiel Kichererbsen, Küchle sind in dem Buch drin. Und natürlich, wenn man an Nachtische denkt, im Moment ist Erdbeerzeit. Da freue ich mich immer das ganze Jahr drauf. Ich brauche die zu Weihnachten nicht zu essen. Dann kommen die mit dem Flugzeug zu uns, eine wahnsinnige Umweltbelastung. Aber jetzt ist Erdbeerzeit. Und da kann man dann Quarkspeisen zum Beispiel mit Erdbeeren machen oder immer die Früchte der Jahreszeit in den Vordergrund stellen.
Sie
und dann kriegt man auch einen Bezug, was wächst denn hier überhaupt? Dann guckt man mal rechts und links.
Ich glaube, das Thema ist genau das, das hatten wir in dem letzten Projekttag, die saisonal und regional Ernährung. Und für mich persönlich ist das bei den Kindern wirklich noch besonders haften geblieben, weil sie auch wirklich konkret damit zu tun haben. Denn es war, ging um, dann jetzt um Erdbeeren und das ist natürlich für die Kinder jetzt auch das Thema. Und ich habe Bilder in der Karte, verschiedene, also von den Jahreszeiten, Datum und so weiter. Und dann kommt die Erdbeere eben jetzt im Juni und die Kinder sagen sofort, ja, wir haben ja Erdbeerzeit, jetzt kann man Erdbeeren kaufen. Dann haben die Kinder dann gelernt, die Reise eines Apfels von weit, weit her. Und die Kinder waren so fasziniert, wir übrigens auch alle, wir Lehrkräfte.
Wir Lehrkräfte?
Ja, die Lehrkräfte, dass diesen weiten Weg, den so ein Apfel aus Neuseeland oder aus sonst woher hier zu uns mit dem Schiff rüberfahren muss, so ein Apfel. Und das ist den Kindern wirklich, war den Kindern, für die Kinder ganz spannend.
Essen mit Genuss und Verantwortung war ja sozusagen die Überschrift von Ihrem Projekt. Wenn Sie jetzt nochmal so rückblickend, heute ist der Abschlusstag, nochmal rückblickend auf das Projekt schauen, können Sie sowas gut in Ihren Lehrplan mit aufnehmen, dass Sie sagen, das könnte von einem Projekt zu einer Regelmäßigkeit gehen, dass künftig jede dritte Klasse hier auf der Farm und in ähnlichen Institutionen sowas macht? Weil ich meine, es hören uns ja auch viele zu, die jetzt nicht in der Nähe von München-Ramersdorf sind und hier auf so eine Farm können. Aber wie kann das denn implementiert werden, dass sowas nicht mehr die große Ausnahme ist, dass wir gleich mit dem Ü-Wagen vom Bayerischen Rundfunk hier kommen, um darüber zu berichten, also sondern dass es Alltag wird?
Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Wir haben ja an den Schulen natürlich ganz viele Projekte sowieso laufen. Pausenbrot, das Schulobst, das einmal die Woche kommt, das kann man sich an diesem Thema natürlich dranhängen. Und ganz wichtig, wir haben im letzten Jahr schon eine Gesundheitswoche gehabt an allen Grundschulen in Bayern und das wird jetzt auch zur Regelmäßigkeit und zwar gleich im Oktober im neuen Schuljahr findet diese Gesundheitswoche wieder statt an allen bayerischen Grundschulen und da würde sich das ja und soweit ich weiß ist auch das Thema nachhaltige Ernährung Schwerpunktthema im Oktober und da bietet es sich natürlich unheimlich an, gerade das Projekt, was wir jetzt hier gerade in diesem Jahr so wunderbar erleben durften, zu wiederholen.
Aber noch eine Frage, auch noch mal an die Lehrerin. War es denn dazwischen für Sie auch schwierig, das in Ihren normalen Alltag, in Ihrem normalen Schulalltag zu integrieren?
Ja, die Schwierigkeit besteht natürlich dahingehend, dass es 5 Vormittage waren, an denen wir hier waren. Und ich habe natürlich dann in dem Moment andere Fächer, die ich sonst habe, konnten nicht stattfinden. Aber ich habe mir gesagt, wir haben uns das alle gesagt, wir können das dann in anderen Bereichen wieder vertiefen oder im nächsten Schuljahr auch Dinge in der 4. Klasse dann nochmal wiederholen, die wir vielleicht zu kurz angesprochen wurden. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe zum Beispiel vielleicht von diesen 5 Vormittagen dann andere Unterrichtsgänge
dann nicht gemacht, die ich vielleicht gemacht hätte in diesem Jahr, weil das natürlich sonst zu oft vielleicht Fachunterricht ausgefallen wäre.
Aber Sie würden es wieder tun.
Aber ich würde es immer wieder tun, weil es wirklich, also meine Kollegen, die auch hier beteiligt waren, sagen das alle, das hat sich wirklich gelohnt. Das war wirklich waren wunderbare Vormittage hier. Das würde ich wirklich immer machen und die Verantwortung würde ich immer wieder dafür übernehmen.
Die Frage an den Schirmherrn des Projekts, Herrn von Körber, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was würden Sie sagen, wann ist es erfolgreich oder wann kann man sagen, dieses Projekt war erfolgreich und könnte in den Regelbetrieb übergehen? Was muss da passiert sein?
Also ich glaube, wenn der Funke übergesprungen ist und die Kinder mit der Begeisterung hier Schnittlauch schnibbeln, das, was man jetzt hier beobachten kann, dann ist es ein Erfolg, wenn sie was mitnehmen an Informationen und vielleicht das auch zu Hause am Mittagstisch, der hoffentlich in manchen Familien überhaupt noch existiert und nicht alle Kinder nur irgendwann sich eine Tiefkühlpizza heiß machen. Wenn das Gesprächsthema wird und vielleicht die Eltern auch ein Stück mitgenommen werden, dann kann das von unten herausgehen. Und um die Kinder geht es letztlich. Es geht um die folgenden Generationen, dass die hier noch Lebensgrundlagen vorfinden, die lebenswert sind und sich nicht mit den Altlasten rumschlagen müssen, die wir als ältere Generation ihnen sozusagen vererben.
Die letzte Mini-Frage an die Frau Heigl mit der Bitte um eine Mini-Antwort. Sind Sie optimistisch, dass die künftigen Generationen verantwortungsvoller mit dieser schönen Welt umgehen?
Ich denke, auf jeden Fall. Also ich bin auch davon überzeugt, weil wie gesagt, wir versuchen das ja mit allen Projekten oder die jetzt da angesprochen worden sind, dass wir einfach was Positives rausholen. Und ich sehe es einfach an die Kinder. Wir können was erreichen, wenn wir alle zusammenstehen, wenn die Gelder fließen, das muss man leider dazu sagen, das muss einfach auch so sein, dass die Politik wieder ein bisschen auf die Bildung schaut, auf die Hauswirtschaft schaut, also da stehe ich ganz dahinter und dass man einfach sagt, die Kinder können das wirklich nachhaltig, jetzt mal in Anführungsstrichen, tagelang miterleben und dann bleibt was hängen, garantiert.
Mit diesem Plädoyer verabschiede ich mich von dieser Runde, sage ganz herzlichen Dank, Frau Heigl, Frau Wiesholler und Herr von Körber und gebe zurück ins Funkhaus.
Essen mit Genuss und Verantwortung. Wie können Kinder das lernen? Das war die Frage bei Sibylle Giel im Freitagsforum, das Sie von der Kinder- und Jugendfarm in Rammersdorf gehört haben. Sie können es auch wie immer nachhören unter bayern2.de Notizbuch. Und da finden Sie auch noch zwei Buchtipps von Büchern, an denen Karl von Körber beteiligt war. Das eine ist ein Konzeptbuch sozusagen und das andere ein Rezeptbuch, wenn es um die nachhaltige Ernährung geht. Aber jetzt wäre es doch auch schön zu wissen, wie weit das Essen inzwischen ist. Christine Auerbach, ich hoffe, Sie haben sich nicht in den Finger geschnitten beim Mithelfen.
Nein, habe ich nicht, aber fast. Ich hätte mir fast in den Finger gerieben. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal die Station gewechselt und bin zu einer Station gegangen, wo, glaube ich, Lebensmittel getanzt werden. Auf jeden Fall stehen die Kinder hier mit kleinen Gläsern, die ausschauen wie Joghurtgläsern. Und Jakob, du schüttelst hier jetzt schon ganz lange ganz fest. Was wird das?
Butter.
Butter, das musst du mir jetzt erklären. Was ist da drin in dem Glas?
Also da ist jetzt Schlagsahne drin und da muss ich jetzt schütteln, damit es zu Butter wird.
Okay, die Schlagsahne, die ist in den kleinen Gläsern drin, dann kommt ein Deckel drauf. Und wie lange schüttelst du da jetzt schon?
Oh, das weiß ich nicht.
Schon ziemlich lang. Wollen wir da mal reinschauen, wie das schon ausschaut, die Sahne? Magst du mal aufmachen? Also jetzt der Deckel ist ab und wie schaut das jetzt aus da drin? Erklär mal.
Also es ist noch nicht ganz fertig. Es schaut noch aus wie Mayonnaise.
Also es ist noch nicht ganz fest.
Und es muss ausschauen wie Vanilleeis. Also sehr fest. Ja.
Und machst du daheim auch Butter? Also wie kommt man drauf, selber Butter zu machen?
Das haben wir bei einem der Projekte gemacht auch. Und da jetzt machen wir die Butter, weil wir das ja schon mal gemacht haben und schon eigentlich können.
Schmeckt die dann am Ende? Wie schmeckt die denn am Ende?
Naja, die schmeckt wie Butter, aber schon ein bisschen anders.
Anders als die Butter, die man im Supermarkt kauft. Was schmeckt da anders?
Sie schmeckt selbstgemachter. Sie ist halt nicht gesalzen wie die Butter im Supermarkt und da schmeckt die nicht so. Die ist milder.
Die ist milder, okay. Jetzt frage ich mal die, da Hannig, da ist er. Wie schmeckt dir denn die Butter, die du selber gemacht hast?
Sehr gut.
Jetzt lass mich mal, also ich stehe hier schon eine ganze Weile, muss man wissen. Und die Kinder haben nicht aufgehört zu schütteln. Das ist wirklich eine Wahnsinnsarbeit. Ich teste jetzt, schau mal schnell die Oberarme von euch. Ja, die sind schon auf jeden Fall ziemlich dick geworden. Ihr bekommt auf jeden Fall alle richtige Muckis, von der Marie auch. Tobias, du hast auch so ein Glas in der Hand. Oh ja, ist schon anstrengend, oder?
Ja, ist ganz schön anstrengend. Es dauert vor allen Dingen lang, so eine Butter herzukriegen, weil... Ja, es dauert lang, weil man muss immer gleichmäßig schütteln und das tut irgendwann die Hand weh. Dann hört man auf, dann fängt man wieder an, dann hört man auf und dann hat sie gesagt, fängt es immer wieder von neu an.
Da hat man nachher richtig Hunger auf die Butter, oder?
Ja.
Hättest du gedacht, dass es so anstrengend ist, so ein Lebensmittel zu machen, was eigentlich jeden Tag auf dem Küchentisch steht?
Nein, hätte ich wirklich nicht.
Habt ihr das denn zu Hause mit euren Eltern auch mal probiert, dann selber Butter zu machen? Hannig, du hebst schon die Hand?
Ja, das hat auch sehr gut geschmeckt.
Was haben deine Eltern dazu gesagt, als du gesagt hast, ich mache jetzt meine Butter selber?
Also die haben gesagt, es schmeckt gut. Ja, und deswegen...
Wie schaut es bei dir aus?
Deswegen hat es geschmeckt.
Ja.
Okay, wir schauen jetzt nochmal weiter. Es bleibt nämlich nicht nur Butter, was hier gemacht wird, sondern da kommen auch noch Kräuter rein in die Butter. Deswegen riecht es hier auch schon sehr, sehr gut nach Knoblauch und nach, was ist denn das lange hier, was du schnibbelst? Ah ne, hier.
Das
Thymian habt ihr hier noch. Du schneidest Thymian und Knoblauch zusammen, oder? Das sehe ich richtig. Okay, es sind hier große Wiegemesser und die Kräuter, die kommen dann zusammen in die Butter, oder Tobias?
Ja, die kommen dann in die Butter und das wird dann da drüben, wird es dann zusammengemischt und auf Brote geschmiert. Da drüben liegen die Brote und ja, und dann wird halt alles gegessen.
Und dann wird alles gegessen. Das ist das Stichwort, weil es ist nämlich auch schon eine lange Tafel aufgebaut, wo jetzt auch schon langsam die eingedeckt wird, weil es kommen ja noch die Eltern. Und dann bin ich gespannt, wie hier die letzten Vorbereitungen sind. Und dann gibt's was zu essen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und gebe zurück zu Ulrike Ostner ins Funkhaus.
Na, dann sagen wir doch mal guten Appetit. Vielen Dank, Christine Auerbach, für diese Eindrücke vom Buttern und Kochen. Übrigens finden auch heute Nachmittag noch Eat-ins statt. Für Jugendliche zum Beispiel im Englischen Garten. Mehr dazu auf bayern2.de Notizbuch.